Ich wünsche jedem einen gesegneten Sonntagmorgen. Wir können wieder dankbar sein, dass wir uns heute versammeln dürfen unter Gottes heiligen Wort. Wir können dankbar sein, dass er unser Ohr geweckt hat. Jeder, der da sitzt, dass Gott diese Gemeinschaft uns schenkt heute, sie noch zulässt. Und dass wir wissen dürfen, er ist jetzt unter uns, er ist anwesend. Und er möge uns durch sein heiliges Wort uns alle stärken, aufrichten. Und uns das geben, was jeder braucht. Diese Botschaft habe ich schon vor 2 Jahren machen dürfen. Ich tue oft, wenn mal was groß wird oder was, setze ich mich hin, dann tue ich wieder weiterarbeiten, wieder weg dazu. Und ist für mich persönlich und ich glaube auch für euch alle miteinander aktueller denn je. Überschrieben habe ich diese Botschaft heute: Bekennt eure Sünden und betet füreinander. Bekennt eure Sünden und betet füreinander. Ich persönlich finde es wunderbar schön, dass auch in Zeiten von Internet, von dem 5G, was immer angepriesen wird, von Smartphone, wir als wiedergeborene Christen füreinander beten dürfen. Gott braucht kein Smartphone, Gott braucht keine schnelle Highspeed-Internetverbindung. Gott braucht gefolterte Hände und ein offenes Herz, die ihn suchen, vom tiefsten Herzen suchen. Sobald ihm meine Hände fällt, ist sein Ohr da, sage ich das einmal symbolisch. Er weiß, was wir brauchen. Und auf diese so wertvolle, kostbare Verbindung dürfen wir vertrauen. Und die entsteht automatisch, wenn ich sage zu jemandem oder mir zu jemandem, zu mir sagt, bitte bet für mich oder ich bete für dich. Das macht, erstens einmal rüttelt es mich das wach, zweitens ist es eine Anforderung auf mich, dass ich weiß, der vertraut, dass ich regelmäßig im Gebet an ihn denke. Das sagt er, dass er Vertrauen hat, dass ich mittragen darf an seiner Not, an seiner Lust. Und dass er nicht allein ist oder ich nicht allein bin. Wir wissen das, aber ich weiß, dass das oft sehr wichtig ist, zu sagen, bitte bet für mich, denk im Gebet an mich. Und dass es auch sehr wichtig ist. Und dass wir aufeinander achten sollen, wirklich achten sollen. Wir wissen das ganz genau, wie nahe das Kommen unseres Herrn Jesus ist. Mehr denn je. Vielleicht schneller, als was uns lieb ist. Dass sich das so rasant ereignet, dass wir mit dem Schauen nicht mitkommen. Das ist eine Aufforderung, die Sünden zu bekennen, gegenseitig, vor allem ich persönlich vor unserem Herrn, jeder Einzelne ist da gefordert, und füreinander zu beten. Ich sage immer, das Gebet ist die stärkste, mächtigste Waffe, was wir als Kind Gottes haben können und dürfen. Dazu darf ich jetzt, die mitlesen möchten, sein herzlich eingeladen, 2 Verse vorlesen, die mich dazu bewogen haben, mich hinzusetzen, Gedanken zu machen und die Gedanken mit Gottes Hilfe als sein Knecht und Rufer niederzuschreiben. Der erste ist uns bekannt, steht in Jakobus 5, Vers 16a. Jakobus 5, Vers 16a. Bekennt einander die Übertretungen, also Sünden, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Und dann gibt es diesen so wertvollen und wunderbaren Vers in 1. Johannes 1, Vers 9. Den kennen wir auch alle. Kennen da mal viel, sage ich immer wieder. Wissen da mal viel im Kopf, aber bis ins Herz hinuntergeht, dauert es oft Jahre. Aber Gott hat da seine eigenen Hilfen oder seine Züchtigung, wo das ganz schnell oft geht. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist eine Zusage. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die erste Überschrift in dem ganzen Predigtkonzept habe ich versehen mit dem: Sünde ist keine Eigenschaft, sondern eine Gefangenschaft. Meine Sünden, meine Schuld an anderen Menschen oder zu bekennen, selbst jemanden, den ich vertraue, ist nie leicht. Das wissen wir. Denn ich mache mich damit automatisch verletzlich. Ich bekenne damit, dass ich Hilfe brauche. Das ist sicher eins der Grundkriterien, warum auf der Einflüsterer sagt, das hältst schon für dich, das geht nirgendwas an und das brauchst du nicht. Wir wissen alle miteinander in einer Gesellschaft, wo wir leben, wo wir uns befinden, wo wir uns aufhalten, wo die persönliche Leistung eigentlich, wer ich bin, was ich habe, was ich kann, idealisiert wird und wo Schwächlichkeit und hinzugehen und zu sagen, ich bitte um Vergebung oder ich gestehe ein, da habe ich einen Fehler gemacht oder da bin ich schuldig geworden, wird die Schwächlichkeit oder solche Dinge verachtet. Es ist nicht aktuell oder populär, wie das oft so schön heißt, Sünden und Vergehen zuzugeben. Oder es tut mir leid zu sagen. Das ist ein Satz in der heutigen Zeit, der immer mehr ausstirbt. Den hört man immer. Diese Gepflogenheit und diese Ehrlichkeit. Denn es könnte ja, wir wissen ja selbst aus eigener Erfahrung, darüber geklatscht werden, getuschelt werden, hinter vorgehaltenen Hand. Er macht dann seine Runde, er zieht das wahrscheinlich seinen Kreis, sage ich immer wieder. Und besonders in kleinen christlichen Gemeinden, Hauskreisgruppen, in denen man sich gegenseitig sehr gut kennt. Das ist ein Fakt, das kann keiner verleugnen und das ist so. Das wissen wir, da hat ja jeder seine Erfahrung und seine Not. Das kann aber auch eine faule Ausrede sein. Weil ich mich persönlich nicht von dieser Sünde abwenden will. Und eins möchte ich immer wieder da einflechten. Ein Gebet ist sehr wertvoll, aber viele Gebete und Beter sind noch wertvoller. Das kann mir jeder bestätigen, der selber in einer Krisensituation ist oder der Not hat oder der Gebet braucht. Wie gestärkt man wird, wenn viele im Gebet an einen denken, wie gesegnet man wird. Wir verstecken uns lieber hinter unserem Christsein und unserem Christentum und halten sehr, sehr gerne unsere Sünden geheim. Immer unterhalb. Und das ist so ein Effekt, so wie ich einmal gesehen habe, von einem Luftballon oder einem Ball. Wenn du den aufpumpst und abdruckst unter Wasser, irgendwann kannst du nicht mehr und dann fährt der Ball aus. Und so genauso ist es mit einer Sünde. Wenn die dann explodiert oder wenn die kommt, ist die massenhaft. Also das ist wie eine Ansteckung, sage ich. Vor allem kommt ein Wort ins Spiel da mit hinein und das ist die Selbstgerechtigkeit. Und ich weiß, wie sehr man gern selber sehr selbstgerecht ist mit sich, aber bei anderen keinen Funken für Liebe oder Barmherzigkeit zeigt. Man will alles gern selber unter Kontrolle haben. Weil in dem Moment, wenn ich zu dir sage oder zu meinen Glaubensgeschwistern, bitte betet für mich, gib ich Preis, ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung, weil ich selber nicht mehr schaffe oder nicht mehr kann. Vor allem kommt eins dazu, man muss ja immer gut aussehen und man darf ja sich keine Blöße geben. Das muss alles schön unter Dach und Fach bleiben und für mich selber behalten. Wir wissen, selbst unter wiedergeborenen, hingegebenen Christen, dass wir uns persönlich sehr, sehr schwer tun, auch jeder, wie wir sind da, dass wir unsere Sünden bekennen, erkennen und zugeben und sagen, ich habe da versagt, da habe ich eine Not, da bin ich zu schwach und ich bitte euch um Gebetsunterstützung, weil ich es selber nicht schaffe. Das ist ein Reifeprozess oder wird durch unseren Herrn Jesus eingeleitet durch viele Situationen im Lebensalltag, wo wir so richtig sage jetzt mit meinen Worten, für mich selber auf die Nasen fällt und sieht, da kommst du allein nicht mehr aus. Deshalb hat dir der Herr Geschwister zur Seite gestellt, die dich im Gebet begleiten. Dass wir uns oft, das ist auch, kommt auch ins Spiel, aus geistlichem Stolz, aus Hochmut angezüchtet haben. Weil ich weiß, zuzugeben, ich habe eine Not, ist demütig. Und demütig sein, das mag für uns keiner. Dass ich mich, sage jetzt unter Anführungszeichen, bloßstelle. Vor allem ist es ein Gefängnis, sage ich, ich nenne es einmal so, in der ich mich selbst drin von unserem Herrn, weil er weiß ja, er zeigt ja immer wieder mit dem Finger drauf, in der stillen Zeit gibt es diese Momente, wo dieses Reden, dieses Flüstern des Heiligen Geistes oft dann sehr massiv wird, auch in Zeiten des Alltags, des Tagesgeschäftes, wo Gott ganz deutlich redet und sagt, mit meinen Worten jetzt gesagt, lieber Freund, liebes Kind, tu die Finger dort weg, hinter der Gesinnung, hinter das, schau, dass du Hilfe kriegst, weil sonst wirst du fürchterlich auf die Nosen fallen. Und vor allem, meine Sünde, oder die ich glaube, nicht preisgeben zu müssen, oder mich zu entschuldigen, oder um Vergebung zu bitten, drängt mich von meinen Geschwistern und bringt dadurch eine große Unruhe und raubt auch den Segen. Und ich dämpfe auch automatisch damit den Heiligen Geist. Und das muss ja jeder immer wieder hinterfragen, sich selber in Frage stellen, vor dem Angesicht unseres Herrn, gibt's das bei mir? Wenn du als wiedergeborener Christ jetzt so bist, kommt es nicht darauf an, was du einmal warst. Ich sage jetzt mit meinen Worten, davon redet keiner mehr, als darauf, was du jetzt bist, was du jetzt machst, nach deinen vielen Jahren, den Herrn. Wo du jetzt stehst. Und dieser Vers bekennet einander die Übertretungen, also deine Sünden, und betet füreinander, reißt mir automatisch aus meiner Wohlfühlszone, aus meinem Sicherheitskonzept rigoros heraus. Der stellt mich, sage ich jetzt, dass er richtig, der nimmt mich und stellt mich so richtig kalt durch, spudelnocker dahin und vor Gott und sagt so, und da bist du jetzt. Was willst du? Was ist dein Begehr? Bekenne deine Fehler, deine Schwächen, deine Unehrlichkeit, deine Sünden, werde ehrlich vor dir selbst. Man glaubt nicht, wie massiv, wie groß da die Anfechtungen sind von Satan und was da alles passiert. Und ich habe jetzt erst, ich habe das Buch auch geschenkt gekriegt zum Geburtstag, ein wertvolles Buch gelesen, Gottes Segenträger von Jakob Gröger. Und er schreibt Folgendes drinnen. Es gibt keine Gemeinschaft mit Gott ohne Kampf mit der Welt. Und der Kampf mit der Welt schaut bei jedem anders aus. Aber sind wir froh, dass dieser Kampf da ist. Deshalb ist es auch schon mal wichtig, sich gegenseitig die Sünden zu bekennen und zu bitten, betet für mich. Weil jeder ganz verschieden, sage ich, mit der Welt draußen, mit der Finsternis zu kämpfen hat. Wie stark und zäh diese Feinde sein können, wissen alle, die auf dem Boden der Gemeinschaft mit Gott stehen und die Angriffe der Macht der Finsternis kennengelernt haben. Deshalb ist es auch wichtig. Betet bitte für mich. Und eins kann ich euch mitgeben, das weiß ich, das erlebe ich und erfahre auf eigener Haut und in meinem eigenen Glaubensleben, wir beide, Monika und ich, je mehr man für den Herrn arbeitet, je mehr man Gottes Wort ausgedruckt, je mehr man Traktate weitergibt, je mehr man für den Herrn arbeiten darf, umso massiver sind die Anfechtungen. Weil du bist der größte Feind für Satan. Da vergisst man das. Deshalb ist es auch wichtig, betet füreinander. Denkt immer im Gebet. Dann ist ein nächster Abschnitt gewesen, was mich sehr angesprochen hat. Der Glaube, den er jeder hat von uns. Wir sagen ja, wir glauben, wir haben einen tiefen, festen Glauben. Der Glaube darf dem Feind offen ins Gesicht schauend demselben siegesgewiss entgegentreten. Da hat man oft Angst, da hat man oft Bedenken. Und jeder hat mit seiner Art und mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Deshalb ist es wichtig, füreinander zu beten und zu bitten, dass wir nicht klein beigeben. Es wird immer schwerer werden, es wird immer draußen in der Finsternis fürchterlicher werden. Und dann kommt der Satz, auf den wir uns verlassen können, und das ist eine Zusage. Christus hat ihnen die Macht genommen und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christi Sieg liegt der Sieg seiner vertrauten Gemeinde verbürgt. Also er verbürgt sie dafür. Er ist da, dass wir unsere Gebete, die wir sprechen, dass wir nicht allein sind. Wir wissen, wir fühlen uns frei, mit Gott im Gebet zu sprechen und ihn zu bitten, unsere Sünden zu vergeben. Kommt wahrscheinlich öfters vor in unseren Gebeten. Passt einmal auf, genau was ihr betet. Wir fühlen uns auch frei, wenn wir denen vergeben, die uns gesündigt haben. Dass wir sagen, Herr, vergib, mein Bruder XY, bei das und das vorgefallen ist und so, so ist. Aber wie frei fühlst du dich, einander die Sünde zu bekennen, auszusprechen? Wir wissen, dann kommt der Gedanke sofort, ui, das ist ein bisschen zu riskant. Weil wenn ich da sage und die anderen sind nur still und schauen mir alle an, warum muss ich? Sollen die anderen anfangen? Was werden die anderen denken, wenn ich meine Verfehlungen, meine Sünden offenbare, meine Schwachheiten? Das sind Gedankengänge, die sofort da sind. Was passiert, wenn das schöne Bild von mir nicht mehr aufrechterhalten werden kann? Wenn ja jeder weiß, naja, der Bruder XY und die Schwester Z haben, ah, die haben Scheitern nicht gegriffen. Sofort ist man mit Verurteilen und Richten da. Was sagt Gottes Wort über das Richten? Dieses schöne Bild, die ich ja in meiner Gemeinde oder in meinem Ausbildungskreis als guter, wiedergeborener Christ abgeben möchte, das ist auf einmal wie ein Basel, das zerfällt und der Haufen liegt da. Das sind alles Reaktionen, die sich in mein Innern, in mein Herzen, in meine Gedanken abspülen. Und jetzt kommt die Frage, will ich, dass die anderen mein wahres Ich sehen, wer ich wirklich bin? Nach außen möchte ich natürlich immer okay dastehen. Als wird der Zambo, der belesen ist, alles weiß, tüchtig und fleißig, immer da ist, sie einbringt, bitte gegen das sage ich nichts, ich tue da nicht richten, ich sage nur meine Gedanken dazu, die ich da ausarbeiten habe dürfen. Aber innerlich kann in mir eine ganze Reihe von Problemen hintereinander anstehen. Und es gibt Menschen, die kennen das, überspülen, abdrucken, nicht drauf eingehen und andere sieht man das sofort. Es gibt da viele Dinge, die man sich schenken lassen darf und kann von Herrn, als Geschwister untereinander, dass man bittet. Und es gibt eine Form davon, das ist die Mimik. Und die Mimik verrotet viel. Da brauchst du gar nicht viel reden oder kennen, weil der Herr dir das ans Herz legt. Und dieses Buch kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ihr werdet sehen, was da für Schatz drinnen ist. Kommt man dann sehr wohl drauf, wer Hilfe braucht, dass man hingeht und sagt, kann ich für dich beten. Man muss nicht platt retten. Nicht bitte. Man muss nicht alles, sag jetzt, wie ein Stickel ausglauben und abglauben und hintun und so und platt retten. Dem ich sage, bitte betet für mich, ich habe eine Not, ist es gesagt. Aber man weiß, ich kann für dich beten, ich soll für dich beten. Vor allem, ich will ja nicht, dass andere wissen, wie es ich fühle und wie es mir wirklich geht. Weil dann könnte ich schwach erscheinen. Und wer geht gern zu schwach? Dabei sagt Gottes Wort, Die Kranken brauchen einen Arzt. Und wenn ich krank bin, bin ich schwach. Das gibt gern keiner zu. Vor allem will ich dieses Risiko absolut nicht eingehen. Es ist ganz, ganz wichtig, füreinander zu beten und füreinander wirklich so dorthin zu wachsen. Wenn man so weit einmal ist, sage ich, in einer Gemeinde oder in einem Kreis oder in einer Gemeinschaft, unter Gottes Segen, unter Gottes Gemeinschaft generell, da vergisst man immer wieder, der Herr Jesus ist jetzt anwesend, der weiß ja alles von dir. Dass man ehrlich ist und zugibt. Wo Glaube, da ist Liebe, wo Liebe, da ist Friede, wo Friede ist Gott und wo Gott, da ist keine Not, gibt es einen Spruch. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir einander die Sünden bekennen? Für mich hat es einen sehr wertvollen Glaubensbruder gegeben, der aufgrund seines Glaubens, weil sie zu Jesus Christus gestellt hat, getötet worden ist im Dritten Reich. Das war der Bruder Dietrich Bonhoeffer, der hat vorher das geschrieben. Im Bekenntnis konkreter Sünden, konkret, nicht Wischiwaschi, stirbt der alte Mensch unter Schmerzen einen schmachtvollen Tod vor den Augen des Bruders oder der Schwester. Weil diese Demütigung so schwer ist, meinen wir immer wieder, der Beichte vor dem Bruder ausweichen zu können. In dem tiefen geistlich-leiblichen Schmerz der Demütigung vor dem Bruder oder der Schwester erfahren wir das Kreuz Jesu als unsere Rettung und Seligkeit. Deshalb ist es Erkennen zuerst, das Bekennen und das Gebet füreinander so wichtig. Wenn der Herr Jesus wirklich zugegen ist, das muss ich natürlich auch glauben, nicht nur mit dem Kopf nicken, im Herzen auch glauben, gibt es weder Sieger noch Besiegte, die gibt es nicht. Sondern nur Versöhnte. Und Geschwister, die wissen, dass selber nicht besser sein. Weil es gibt nichts Gutes in mir. Der alte Mensch ist fleischlich, und der alte Mensch ist einfach falsch und der alte Mensch ist hochmütig und stolz. Und der alte Mensch ist der beste Schauspieler. Deshalb zerfällt der alte Mensch, der Äußere. Der Innere wird erneuert durch das. Der wächst. Unser Herr Jesus, unser Vater im Himmel, weiß alles. Der weiß in dem Moment alles von dir. Alles, was du versteckt hältst, was glaubst, das braucht keiner wissen, er weiß es eh. Aber wir können direkt im Gebet zu ihm kommen. Und in dem Moment, wo ich meine Hände falte, baue ich die Verbindung zu meinem Herrn auf. Und ich muss nicht immer die Hände falten. Ich kann Gedanken genauso. Ich kaufe mein Fahrrad hinter meinem Einkaufswagen, hinter meinem Lenkrad. Wenn ich mir meine Zähne putze, wenn ich bügel, wenn ich was zusammenraume, wenn ich Staub sag, der ist immer da, der hört mich. Er schaut mein Herz an, das ist das Wichtige. Und seine Vergebung ist ein wundervolles Geschenk. Und jeder, der erlebt hat und erleben darf, was Vergebung heißt, wenn ich diese Vergebung dann wirklich erlebe, weiß, welcher tiefer Friede und Freude mein Herz überzeugt. Der weiß es wirklich. Aber seine Macht, uns zu befreien und zu heilen, kostet auch was. Das sage ich oft, das gibt es nicht gratis und umsonst, dass ich hingehe. So wie ein 25% Pickerl, wo ich aufbicken kann und so gesagt, für das kriege ich den Nachlass und dafür brauche ich da nichts so. Du musst bereit sein, vor ihm klein zu werden. Klein. Damit unser Jesus in deinem Leben groß werden kann und die verändern kann. Vor allem habe ich mir hingeschrieben, ich glaube, nicht hartherzig, stur und eigensinnig werden. Das ist sehr gern dann. Wenn wir unsere Sünden einander bekennen, wirklich bekennen, auch nicht du hast, aber du hast und du hast, dann gehen wir gemeinsam den niedrigen Weg Jesu. Und dieser niedrige Weg, und der unser Herr Jesus gegangen ist, war geboren, geworden in einem Stall und am Kreuz gestorben für deine und meine Sünden. Und das vergessen wir sehr, sehr oft. Dass wir nicht bereit sind, uns einander zu vergeben. Zu bekennen und füreinander zu beten. Unseren Herrn Jesus begegne ich immer in mein Bruder und in meine Schwester. Physisch vor mir. Da ist der Herr drinnen, auch sage ich. Und wenn ich jetzt da meine Schwester und mein Bruder nicht annehmen kann, welcher Grund auch immer ist, wie will ich dann Jesus lieben und gerne um den, was ich nicht sehe? Sogar Gottes Wort. Es ist kein Geheimnis, aber der Weg der Demut ist der einzige Weg, der zum Licht führt. Zur Hoffnung, zur Freiheit, zum innerlichen Frieden und zur Freude. Demütig muss ich werden. Und in dem Moment, wo ich wirklich eine Demut habe, habe ich das nicht im Herzen, wenn mir der eine sagt, oder wenn ich höre, da ist eine Not, dass ich mich hinsetze und sage, ich habe es immer gewusst, jetzt ist es offenbar. Jetzt, da ist er dort, wo ich will. Das ist der falsche Schritt. Das wird nicht lang dauern, dass der Herr Jesus mit dir persönlich ins Gericht geht. Da kannst du sicher sein. Der Herr Jesus hat selber gesagt, und ich habe mir das ausgesucht und habe dann gestaunt, in Lukas 17, wenn ihr euch das aufschlagt, Vers 21b, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und mitten unter euch, sagt eine andere Übersetzung, inwendig in euch. Also weiß ich, mit meinen Worten jetzt da, wie ich eigentlich dieses Reich Gottes lebe. Wenn ich meinem Bruder nicht vergeben kann, wenn ich mit meinem Bruder, dass er mir, sage ich, jetzt egal ist, dass es mir gar keine Not ist, wie es ihm geht, dass ich ihn, sage ich, anrufe oder mal hingehe und anleite und sage, was kann ich für dich tun? Das ist ein Satz, der kann was, da kannst du sicher sein. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Inwendig in mir bist du dir dessen überhaupt bewusst. Die Demütigung, und es ist eine Demütigung, eine Sünde zuzugeben, eine Schwachheit zuzugeben, eine Versorgung zuzugeben, ist sehr heilsam und sehr befreiend. Sehr, sehr befreiend. Die Sünde wird ans Licht gebracht und verliert in dem Moment die Macht über mich. Das ist eine Aktion, die dann geschieht. Der verliert in dem Moment die Macht über dich. Und im Psalm 139, 23 steht, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Oder erkenne meine Gedanken. Und ihr wisst, die Gedanken, die können vieles, vieles machen. Was sieht unser Herr Jesus in dem Moment, wenn er in dein, an mein Herz schaut? Was sieht er da? Was sieht er vielleicht da? Sünden oder Vergehen, die du versteckt hast? Sieht er vielleicht da, dass du es einmal bekennen sollst oder dir, sag jetzt einmal, die Freiheit nimmst zu sagen, ich brauche bitte Hilfe, denkt an mich, betet für mich. Wie wäre das jetzt, wenn unser Schöpfer Gott meine Gedanken und Gefühle prüft? Wenn man ein Voltmeter hat, kann man leicht einmessen und sagen, da sind 230 Volt drinnen. Und ich sage oft, wenn wir so eine Steckdose hätten oder einen Kontakt, wo das ablesbar war, bevor man zusammenkommt, und da könnte man das gewisse Sachen sehen, wir hätten oft staunen, wenn man da zusammenkommt. Warum? Wir haben viel zu wenig heiligen Ehrfurcht von unserem Herrn. Weil wenn mir bewusst ist, dass er da jetzt anwesend ist, mit seinen Engeln oder einem Engel, den er abstellt, und er ist da in dem Moment, trauert ich mich dann so zu einem Gottesdienst oder zu einer Gemeinschaft kommen, wo ich weiß, ich bin vielleicht schuldig oder hab mir was aufgelegt, wo ich mir am meisten schade einmal, aber mit meinen Geschwistern, und ich bin eigentlich isoliert, sage ich jetzt da. Ich bin isolater. Da kann nichts fließen mehr. Viele machen sich darüber überhaupt keinen Gedanken, wo es überhaupt passt, dass der Herr Jesus anwesend ist und dass das eine Aufforderung ist, füreinander zu beten. Wir sind verantwortlich. In der Welt draußen ist die Übungstechnik, aber da herinnen soll die Herztechnik helfen. Der Gedanke, immer wieder zu wissen, wo hat mich der Herr ausgeholt, wo hat er mich errettet, wie lange ist er mir nachgegangen, wie lange hat es gedauert, und nicht hinzuklatschen, zu sagen, naja, was das immer tust, bist selber schuld. Zeigt da viel von meiner Liebe, von meiner Barmherzigkeit und von meinem Verständnis, wie ich Gottes Wort verstehe. Ich kann verstehen oft, dass Menschen sich lieber abschotten, verstecken, und das ist in Zeiten dieser ganzen Corona-Situation und der ganzen Pandemie und des Social Distancing und wie das alles heißt, massiv geworden, ganz massiv. Da gibt es Leute, da weiß ich vor die Garten hinten unten, da weiß ich nicht einmal, ob wer da ist. Das heißt nur dann, dass vielleicht leise ein Radio geht oder sonst was. Es ist komplett, jeder macht zu, dicht, traut sich nicht mehr. Und das ist eine 100% eine Taktik von Satan. Zu isolieren, abzuschotten. Macht's den Fehler nicht, versucht's wirklich im Gebet den Herrn zu bitten, dass er euch da die Freiheit gibt, immer den Kontakt zu suchen, anzurufen, hinzugehen. Zu bitten, auch zu sagen, wenn die Stunden sind, die Gemeinschaft ist und es steht was an, ich brauche bitte Hilfe. Das ist kein Schand. Der Herr Jesus ist immer selber und er hat viel Zeit verbracht mit seinem Vater im Gebet gegangen, immer. Der hat sich die Zeit nicht nehmen lassen. Und dann ist er zurückgekommen und dann hat er zwei Sätze gesetzt, sage ich für mich, und das sind so gesessen. Der hat sich die Weisheit und die Kraft immer vor oben geholt von seinem Vater. Sind wir vielleicht oft nicht gleicher, dass wir uns abschotten, einsperren, lieber fröhlicher sind, sage ich jetzt, der schöner ist, mit der Finsternis draußen, egal wer, das ist ein Sammelbegriff, da kannst du den Glauben dann einsetzen. Lieber mit denen zusammen zu sein, als mit meinen Glaubensgeschwistern, wo der Herr anwesend ist. Die Flucht nach vorne einlege, eigentlich abstab und weg bin, alles andere ist mir wichtiger und alles andere ist mir lieber. Für alles andere habe ich Zeit, für das andere ist nicht so wichtig. Das nicht annehmen wollen seiner großen Gnade, seiner Veränderung, und eine Veränderung ist es, demütig zu werden und zu sagen, bitte betet für mich und ich habe die und die Not oder da und da habe ich versorgt. Und diese Sünde oder der Zustand hast so und so. Und das hat viele, viele Gesichter oder etwa nicht, aber wir wissen. Oftmals haben wir dieses freundliche Lächeln aufgezogen, dieses Face, hinten aufgezogen, das Zitronenlächeln, damit niemand sehen kann, wie es innerlich wirklich ausschaut. Menschen kannst natürlich was vormachen, Geschwister, die können dann nur bis daher schauen. Aber es gibt jemanden, der schaut ins Herz, und wenn du das weiterspürst und weiterspinnst und weiter fabrizierst und weiterlebst, bist heute oder morgen einen fürchterlichen Tiefpunkt erleben oder so weit kommen, dass das ändern wirst müssen. Oder du lässt es und du bist heute oder morgen fort. Wir können vieles voneinander verheimlichen, das weiß ich. Wir können uns sogar selbst täuschen. Da gibt es genügend Situationen und Aktionen, die wir selbst kennen, miterlebt haben. Da gibt es vieles, das wissen wir. Doch unser Herr Jesus durchschaut jeden von uns. Jeden. Ob du das wahrhaben willst oder nicht. In dem Moment, wo du ein Kind Gottes bist, wo du ein wiedergeborener Christ bist, ist es wichtig, immer wichtig, zuzulassen die Veränderung. Und die Veränderung heißt natürlich auch, die Sünde zu bekennen. Wir alle können dieser seiner Wahrheit nicht entkommen. Keiner. Von daher ist es immer unbedingt wichtig zu beten, wie es der König David dann hat. Erforsche mich und erkenne mein Herz, erkenne, wie ich es meine, Herr Jesus. Hilf mir dabei, bitte. Ich kann immer wieder nur hoffen und beten, dass ich selber zu der Selbsterkenntnis komme, wer ich wirklich bin. Weil beim anderen weiß ich immer, was der andere ist. Das weiß ich. Ich selber muss zur Selbsterkenntnis kommen. Zu beten auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil es geht so schnell vom Schmalen auf den Braten umzukommen. Das ist so wie ein Weichen und du bist schon auf dem Bratenweg. Man merkt es selber gar nicht. Deshalb gibt er uns der Herr Geschwister zur Seite. Und hab die Freiheit und auch in Liebe natürlich zu sagen, du pass auf, ich sich vielleicht hast du oder da eine Not. Deshalb sind wir gemeinsam unterwegs und nicht einsam. Und es ist umso wichtiger, dass Gott immer wieder mein Herz prüft. Reines Herzens zu bitten, Herr, gib mir bitte ein reines Herz, wenn ich in deine Gemeinschaft eintritt. Ob es ein Gottesdienst ist, eine Bibelstunde ist oder ein Gebetskreis ist. Oder auch, wenn ich allein unterwegs bin unter der Woche. Hilf mir, dorthin zu wachsen, ein reines Herz zu kriegen. Hilf mir, dass ich erkenne, ob ich richtig unterwegs bin. Meine Gedanken, meine Worte. Deshalb betet füreinander und bekennt eure Sünden. Es ist wichtig zu erkennen, mein Wert liegt nicht in dem, was Menschen über mich wissen, über mich denken. Mein Wert liegt in dem, was Gott über mich denkt und was Gott für mich empfindet. Das ist wichtig. Nicht wie meine Kinder von mir denken oder wie mein Nachbar von mir denkt, die ablehnen, die nicht mögen, die vielleicht belächeln, was sie nicht direkt sagen. Wichtig ist, wie stehst du vor Jesus Christus? Unser Herr kennt mich, er kennt meine Sünden, er kennt meine Schwachheiten, meine Versorgung und trotz alledem liebt er mich. Er nimmt mich an, er will mich trotzdem, er verwirft mich nicht. Das ist etwas, was wir lernen können und sollen, wenn es darum geht, einmal Sünden zu vergeben in Liebe. Wie gehen wir mit Schuld in unserem Leben um? Wie gehen wir darum um, wenn der Herr Jesus uns in der stillen Zeit durch sein Spiegel, durch Gottes Wort sagt, liebes Kind, du hast da und da eine ganz riesengroße Beule in deinem Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Schuld in meinem eigenen Leben umzugehen. Bekennen. Wie ich eingangs schon vorgelesen habe, 1. Johannes 1, nein, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und dann kommt die zweite Seite und der tritt sehr, sehr gerne und sehr oft und massiv. Und es ist auch eine Gefahr vor der Endzeit. Verbergen und ignorieren. Du hast schon so einen Hügel vermisst, da sage ich. Und ich kehre noch immer in die Ecken rein und sage, das hat noch Zeit. Manche Leute, manche Geschwister, manche wiedergeborene Christen versuchen alles, absolut alles, um sich diesem Problem nicht stellen zu müssen. Dass Gott in sein Wort aufzeigt und immer wieder der Heilige Geist redet, hallo, hallo, ändere was, da stimmt's nicht, was tust du, was machst du? Das hat fürchterliche Konsequenzen dann. Man lebt in einem Gefühl der Schuld, man wird niedergezogen und man verliert diese innere, wahre Freude und Friede, was nur der Herr schenkt. Man dämpft den Heiligen Geist, man betrübt ihn. Wenn du in deinem Leben Schuld mit dir herumtragst, wo du weißt, das gehört bereinigt oder das ist nicht richtig, kann das großen Schaden an dir verursachen, aber an deine Geschwister in dem Kreis, wo du bist, dann in der Gemeinde. Das hat Auswirkungen. Unser himmlischer Vater hat uns an jeden ein Gewissen gegeben. Und das Gewissen ist natürlich umso feiner, je mehr ich reagiere, je mehr ich mich verändern lasse, auch demütig werde. Ich schaue immer wieder, dass ich es bereinige, sage ich, dass ich mein Seelenleben, mein Herz reinhalten darf mit seiner Hilfe. Aber es stumpft da ganz schnell ab, wenn es dann immer, naja, das ist schon mal, das wird schon mal, das ist nicht so wichtig. Ach, das hat Zeit auch. Dann wird es stumpf. Dann verliert es die Würze, das salzig. Dann wird es irgendwann einmal so weit, dass er daher sagt, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Was willst du da von mir? Unser Schöpfergott hat die und mich so geschaffen, um zu erkennen, um wirklich zu erkennen, wann du gesündigt hast, wann du gescheitert bist oder wann du was verfehlt hast und das ganz bewusst. Oder etwa nicht? Habt ihr das nicht? Das glaube ich nicht, das hat jeder gekriegt. Paulus hat das so klipp und klar geschrieben und klargestellt. Der hat gesagt, lass die Sünde nicht dein Leben kontrollieren, weil sonst kontrolliert dein verpfuschtes, dein sündiges Leben die immer mehr. Und das zieht sich wie eine Meilschicht über deinen Leib, über deine Seele, über dein Glaubensleben und heute oder morgen wirst du erstarren. Weil wenn du einen Zuckerguss oder eine Meilschicht drüber legst, das ist isoliert. Du wirst kampfunfähig werden, du wirst unfähig werden, überhaupt noch Gut und Böse zu unterscheiden. Gib deinen sündigen Wünschen nicht nach. Lass kein Teil deines Körpers zu einem Werkzeug des Bösen werden und der Sünde zu dienen. Und das kann Satan sehr, sehr gut, weil er weiß genau von jedem, mir eingeschlossen jedem, wo er reinhageln muss und wo er dich genau knickt. Und jeder kennt aber seine Nöte und seine Schwachheiten, das bin ich überzeugt. Deshalb fordert er das Wort heute auf, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Ihr braucht das Gebet füreinander. Das steht nicht drinnen, weil da ein Platzfüller war, da weil was frei war. Das ist für uns wiedergeborenen Christen und nicht für die Menschen draußen. Wir waren alle tot. Wir haben eine Wiedergeburt. Wir haben ein neues Leben erhalten. Wir haben unverdiente Gnade. Und trotzdem verhalten wir uns oft, als wie einer draußen, der davon nichts weiß. Also nutz deinen ganzen Körper als Werkzeug, um das zu tun, was Gott ehrt. Paulus sagt da, dass wir uns entscheiden können, welcher Sklave wir sein wollen. Wir können Sklaven der Sünde sein, die zum Tod führt, oder wir können uns entscheiden, Gott zu gehorchen, seinem Wort zu gehorchen. Das obliegt an jeden von uns. Er zwingt niemanden. Er mahnt immer wieder, habt Acht, wachet, harret's aus. Das sind alles Mahnungen, warum er uns wachrüttelt, weil er weiß, wie schwach wir sind. Er kennt ja uns. Wir wissen, welche Schritte wir veranlassen müssen, um dieses unter unseren Herrn geführten, geleitetes, rechtschaffene Leben führen zu können. Ohne ihn kann man nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das muss uns auch klar sein. Wir sollen Jesus Christus wirklich nachfolgen, von ihm lernen, wie er sagt, und seine Nachahmer werden. Das Leben in der Heiligung zu führen, zu leben, das wirklich zum ewigen Leben führt, heimgeht. Mehr denn je, je finsterer das jetzt werden wird, je schwerer das wird. Auszuhaben, zu bitten, gegeneinander die Schwächen zu sagen und immer wieder Mut zu machen, beten, betet, betet, betet. Die Demütigung, eine Sünde zuzugeben, ist heilsam und befreiend, wie ich gesagt habe. Aber das ist sehr schwer. Die Sünde wird ans Licht gebracht und verliert automatisch dann die Macht über mich. Das ist ein Prozess und ein großer Segen dahinter. Man muss nicht alles erzählen. Ist auch nicht richtig. Aber es wird jemanden geben, den du dich wirklich öffnen kannst und dem du über deine Nöte und deine Sünden reden kannst. Jemanden, bei dem du dich sicher und wohlfühlst. Wo du weißt, wenn du das gesagt hast, dass du den zugemacht hast, die Tieren, dann wird es schon ausgetragen, wird verbreitet. Mit einem Wort der Vertrauen. Jemand, der dich liebt, wirklich auch, der dich kümmert um dich und der weiß, dass das vertraulich behandelt werden muss. Das ist ganz wichtig. Jemanden aber, der deine Not kennt, bereits erlebt hat und selber durchlebt hat. Ich kann nicht für Dinge reden, wo ich keinen Tau habe, sage ich. Als Jünger Jesu, wiedergeborener Christen, soll es immer mehr unser Wunsch sein und werden, ein heiliges Leben von unserem Herrn zu führen und nicht länger Sklaven der Sünde zu sein. Eine gute, ehrliche Freundschaft, sage ich jetzt, unter Glaubensgeschwistern, macht glücklich. Wir kennen das. Niemand mag mich, niemand braucht mich, niemand will mich. Nicht selten kommt es auch vor, dass Menschen, Glaubensgeschwister, dieses Gefühl oft vermitteln. Ich bin so allein, keiner mag mich. Entweder durch Taten oder durch Worte kann das passieren. Der Schmerz, dass man abgelehnt wird, kann sehr tief sitzen. Besonders vor allem, wenn er von einer Person verursacht wird, die mir sehr nahe steht, die ich sehr schätze und gern habe. Selbst wenn ich von Menschen, von Glaubensgeschwistern abgelehnt werde, die mir nahe stehen, nimmt Gott mich in Jesus an. Ich bin aufgenommen, das soll ich mir wissen. Da brauche ich mich dann nicht verstecken und verflüchten. Ich weiß, in seinen Händen bin ich geborgen. Selbst wenn andere mir keine Liebe entgegenbringen können, wird unser Schöpfergott, unser Rettergott nie aufhören, mir seine Liebe zu schenken. Das ist auch wichtig, dass ich das weiß. Seine Liebe für mich ist größer, sein Verständnis, als für die meiner vertrautesten Menschen, mir nahestehenden Menschen. So viel Verständnis, so viel Liebe und Barmherzigkeit hat kein irdischer Mensch. Er vergisst die niemals. Er vergisst niemanden und er ist darauf bedacht, dass du sein Wort verstehst. Was es wirklich heißt, füreinander zu beten und die Sünden zu bekennen. Gott wird keinen Schmerz von dir ignorieren, egal in welcher Form, sondern er wird immer für dich da sein, um dich zu trösten und aufzurichten. Das geht sehr gut, in sein Wort zu lesen oder mal ein Lied zu singen, wir wissen das. Es gibt die Tage und die Momente, wo man komplett unter dem Teppich Staub drinnen ist, sage ich immer wieder. Aber ein Lied, ein Gebet, das ist mächtiger denn je, das wird es mir bestätigen. Jeder von uns braucht Freund. Jeder, du und ich. Neben der Familie gehören Freunde zu den wichtigsten Bezugspersonen. Das ist vom psychologischen, vom seelischen her auch bewiesen. Aber es ist unbedingt notwendig, wiedergeborene Glaubensgeschwister als Weggefährten zu haben. Gibt es acht, wenn es was erzählt. Die Finsternis draußen, die versteht euch nicht. Die nickt mit dem Kopf, aber die Ratschläge und vor allem die Richtlinien, die Gottes Wort sagt und gibt, das wird es nur für Glaubensgeschwister, für wiedergeborene Christenherren. Auch wenn es vielleicht oft botschert ist oder nicht so ist, aber da ist der Geist Gottes. Ich möchte an jeden jeden von uns ans Herz legen, einmal wirklich ins Gebet mitzunehmen, nächsten Tagen, Wochen, Monaten, dass der Herr euch an jeden von uns diese Bezugsperson sagt. Nehmt es mit ins Gebet, betet dafür, dass der Herr Jesus euch so einen wiedergeborenen Christen, einen Bruder und eine Schwester zeigt. Es wird wichtiger sein, mehr denn je. Jetzt glauben wir es noch nicht oder meinen, oft einen Rat zu tragen können oder zu das Ganze zu arrangieren. Betet für mich. Manchmal sagt es jemand zu mir oder zu dir, oder habt ihr das schon gehört? Das ist ein ganz großer Vertrauensbeweis, den man kriegt. Aber auch eine große Aufgabe, regelmäßig zu beten. Nicht wie ich lustig bin und dann einmal wieder einfällt. Das gibt da sehr hilfreiche Unterstützung, indem man sich einen Merkzettel wo hinpickt oder sich ein Bücherl anlegt, wo man hinschreibt, da habe ich angefangen, es ist das Anliegen gewesen oder das genannt geworden. Und da ist das beendet, weil da ist der Sieg mit Jesu Hilfe errungen geworden. Betet für mich. Füreinander zu beten mit der richtigen Grundhaltung. Gemeinsam geht es immer einfach und leichter. Gemeinsam bist du nicht einsam. Ich persönlich und vor allem alle meine Glaubensgeschwister, die im Gebet dahinter stehen und beten, profitieren letztendlich davon. Weil dadurch kommt ein Segen, dadurch kommt eine Reinigung, dadurch kommt ein Miteinander und dadurch kommt eines Sinnes zu sein zu werden. Das ist dieser Vers allemal wert und unterm Strich kommt es außer eines Sinnes zu sein. Vor allem bin ich immer wieder dankbar, dass uns der Herr Jesus das auch vorgelebt hat, diesen Weg gezeigt hat. Der Austausch, die Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Zeit sie zu nehmen, wenn man zusammen ist. Ich weiß, wie schnell man sagt, okay, das ist die Zeit, jetzt bin ich weg, weil das und das ist. Es ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, sich die Zeit einzuräumen für ein aufbauendes, ermutigendes Wort. Da unser Hauptanliegen und der Hauptmerkmal soll immer sein, das gemeinsame Gebet. Deshalb ist ein Gebetskreis auch so wertvoll und so macht irrsinnig gesegnet. Ich habe einmal gehört, an der Anzahl der teilnehmenden Geschwister kannst du sehen, wie dort das Verständnis oder wie dort die Liebe gelebt wird. Das ist wie ein Nadel auf einer Anzeige, sage ich jetzt, wo du siehst, da wird beim Tank ganz viel, halbert viel, viertelt viel oder fast leer. So wie es mir zum Gebet hinzieht, zur Gemeinschaft, so lebe ich das auch. Beten heißt, ich lege meine Wünsche in unseres Herrn Hände. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr Jesus. Und dort drinnen werden sie sich verändern. Dort wird er nach seinem Willen und sein Ratschluss das tun. Deshalb ist oft Züchtigung und all die Dinge, die geschehen, ganz, ganz wichtig. Auch wenn man es nicht versteht, aber wenn man sich dagegen ärgert und das nicht will, betet füreinander, bekennt die Sünden. Es fällt nie leicht, sich einzugestehen, dass man selbst auf der einen oder anderen Lebenslüge aufgesessen ist. Dass man sich wo verrenkt hat. Und ich habe im Jahr 2019 hinten drauf, und das möchte ich auch mitgeben, aus einem guten Saatkalenderblattl des Obertan. Das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Seine Zuversicht wird weggerissen werden wie aus einem Zelt und es wird ihn forttreiben zum König der Schrecken. Hiob 18, 5 und 14. Wenn bei uns der Vorhang fällt, lautlos senkt sich der Sarg mit seinem Blumenschmuck und verschwindet aus dem Blickfeld. Die Trauerfeier ist zu Ende. Die Menschen suchen schnell das Weite weg von der Stätte des Todes. Am Ausgang des Friedhofs treffe ich mit einem ehemaligen Kollegen vom Theater zusammen. Wir sind sofort im Gespräch und erinnern uns an gemeinsame Theaterzeiten. Du weißt ja, entsinne ich mich. Wenn sich nach einer verpatzten Aufführung der letzte Vorhang geschlossen hatte, dann konnte man nichts mehr korrigieren. Da halfen alle Klagen und Vorwürfe nichts mehr. Die Aufführung war misslungen. ist das mit dem Leben des Menschen nicht ähnlich? Einmal wird für jeden von uns gewissermaßen die letzte Szene zu Ende gehen. Dann fällt auch für uns der Vorhang. Warum ist der Tod für viele, wie die Bibel ihn nennt, der König der Schrecken? Sicher, weil Tränen, Trauer, Trennung seine Begleiter sind und spüren nicht viele auch, wenn sie an Sterben denken, dass sie ohne den Herrn Jesus Christus gelebt haben. Aber ein Leben ohne den Heiland und Erlöser hat verheerende Folgen. Wer ohne ihn von der Lebensbühne abtritt, dessen Zukunft ist hoffnungslos und bleibt es auf ewig. Wenn Sie dies lesen konnten, ist bei Ihnen der letzte Vorhang noch nicht gefallen. Nutzen Sie die Zeit, ordnen Sie Ihr Leben und übergeben Sie dem Herrn Jesus, ehe es zu spät ist. Denn für erlöste, wiedergeborene Christen gilt, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Nutzen Sie die Zeit, ordnen Sie Ihr Leben. Nutze deine Zeit, ordne dein Leben. Das ist wie eine Revision, die jedes Jahr in einer Firma, in einer Fabrik stattfindet. Da werden alle defekten Bauteile, alle überholt, neu gewartet, gespürt und wieder einbaut. Und so eine Revision müssen wir auch immer wieder zulassen. Schluss mit Lebenslügen. Wir wissen, als wiedergeborene Christen sitzen bestimmte Vorstellungen in unserem Leben. Und wir setzen diesen Vorstellungen oft auf, sehr gern auf, die mit der Realität, mit einem Glaubensleben, mit einer Wiedergeburt wenig bis gar nichts zu tun haben. Lebenslügen, die wir verinnerlicht haben, wir sehen, was wir sehen wollen, wir hören, was wir hören wollen und wir deuten, wir legen aus, wie es uns ins Konzept passt. Wir dann das. Und fragen aber eigentlich nicht, Herr, was willst du? Die Lebenslügen zerstören mein, dein, unser Leben und unsere Beziehungen in unserem Kreis, in der jeden Gemeinde. Gib auf dich Acht, jeder. Gerade der Anspruch, alles richtig zu machen, immer wieder auf der Gewinnerseite zu stehen, immer gut durchzustehen, kann urplötzlich zum Scheitern führen. Ganz schnell. Wenn die Idealen, diese Vorstellungen nicht mehr da sind, erreicht sind, sieht man sie als Versager. Dass man versagt hat, dass man nichts wert ist. Und so weiter und so fort. Wenn das dann geschieht, die Folge davon, es ist eine Erstarrung, ist ein Stehenbleiben im Glaubensleben und kann sogar bis zu einer Depression führen. Und der Glaube an unseren Herrn Jesus, dieses Wort heute, jeden Tag sein Wort zu lesen, ist eine immens große Hilfe für das Überwinden von Lebenslügen. Oft eingegeben, eingeflüstert von der Finsternis. Und wegzukommen von diesen Denkmustern, diesen falschen, den man oft hat. Denn wir wissen, wo wir als wiedergeborene Christen im Vertrauen auf unseren Herrn leben, braucht er nicht selbst die Welt zu erklären oder das vorzumachen. Sondern wir wissen, wir werden aufgefordert, was zu verändern. Wir wissen, demütig zu werden. Wir wissen auch, wir sollen füreinander beten und füreinander einzugestehen, unsere Fehler, unsere Schwächen. Trotz alledem, dem Versagen, dürfen wir wissen, dass unser Herr Jesus da unangebend bleibt und in seiner großen Liebe immer wieder hin nachgeht. Er ist für mich, für uns jeden, wie wir da sitzen, ein lebenslanger Wegbegleiter und er will am allerwenigsten, dass wir abkommen, dass wir in die Irre gehen, und dass wir diesen Lebenslügen der finsteren Macht aufsitzen. Ich persönlich und Gottes Wort, das weiß ich ganz sicher, dürfen diesen engen, spürbar und erlebbaren Kontakt zu unserem Herrn Jesus erleben, von dem Paulus geschrieben hat. Und ich wünsche uns allen miteinander, dass wir das erleben können. Füreinander zu beten, das über die Lippen zu bringen, zu sagen, bitte betet für mich. Und vor allem dorthin zu wachsen, die Sünden einzugestehen, zu sagen, da habe ich eine Not oder da habe ich das und das verbockt. Und es wird durch das du selber gestärkt, du wirst gestärkt und gesegnet und dieser Segen geht auf die Geschwister über. Und wir werden herzlicher und ehrlicher miteinander umgehen. Amen.